Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Eine Talkshow, was ist das? Darüber zerbrechen sich seit einiger Zeit die Fernsehmacher in den verschiedenen Anstalten die Köpfe. Sie haben sicherlich viel darüber gelesen und gehört. Es ist aber nicht so, wie ein bayerischer Journalist mich neulich befragte, der nämlich meinte, wenn es eine Talkshow gibt, dann müsste es auch eine Nachtshow geben. Also damit hat es nichts zu tun, sondern Talk kommt von to talk, reden. Und das Ganze ist also eine Rederei.
Das war vor 40 Jahren, da musste man das noch erklären. Dietmar Schönherr, hörten Sie, das war der Erste, der eine deutsche Talkshow mit dieser Genrebezeichnung leitete. Er starb im Alter von 88 Jahren in der Nacht zum 18. Juli. Er war auch Spielmeister der legendären und provokanten Familienshow im ZDF Wünsch dir was. Populär wurde er jedoch als Schauspieler, besonders durch die Rolle des Commander McLean auf dem Raumschiff Orion. Eine deutsche TV-Serie, die übrigens zeitgleich mit dem Raumschiff Enterprise startete. Bevor wir gleich einige Sounds noch aus dem Raumschiff Orion hören, noch ganz kurz, was Sie sonst noch erwarten können in der Medienmagazin-Ausgabe vom 19. Juli 2014. Ich erwarte Daniel Buß im Studio, der uns mal erzählen wird, wer auf die Idee oder warum überhaupt auf jemand auf die Idee gekommen ist, Leute zu beschäftigen für deutsche Publikationen, die in Australien schreiben, damit sie am Tag arbeiten können, wenn es bei uns Nacht ist. Dann hören Sie Neues vom Medienbarometer in Berlin-Brandenburg. Dann über ein Abhängigkeitsverhältnis Journalisten und Pressesprecher im Fußballbereich. Und zu Beginn lassen wir uns nochmal erklären, wie das ZDF mit den Aufräumungsarbeiten vorangekommen ist bei dem Skandal um die Besten Deutschlands. Und das alles
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und jetzt, wenn Sie das Wort ORB hören, denken Sie nicht an den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, sondern an die oberste Raumbehörde.
Dringenden Lichtspruch an ORB und Traf.
General, die Besatzung der Orion ist da.
Commander McLean und die Orion-Besatzung.
Fox, Alarmstart vorbereiten, Kampfstand besetzen. Permanente Raumüberwachung.
Fox, Commander McLean?
Ja?
Galaktischer Sicherheitsdienst.
Herr Oberst, Plan DX-17. Rette die Erde.
Das Ganze war doch wohl nur ein böser Traum. Viel
schlimmer. Es war Science Fiction.
Das war die Orion. Ich schalte jetzt ab.
Ja, abgeschaltet. Das Raumschiff Orion fliegt aber auf DVD noch weiter und gelegentlich findet man einige Folgen dann auch auf YouTube. Damit zum aktuellen Aufreger beim zweiten deutschen Fernsehen. Das ZDF musste sich ja in den letzten Tagen viel anhören von den Profikollegen wie auch über die sozialen Netzwerke vom normalen Beitragszahler. Da wisse die Rechte nicht, was die Linke täte, alles wegen einer Show, die vorgab, Deutschlands Beste zu präsentieren. Also abgesehen davon, dass wahrscheinlich nicht die Besten gesucht wurden, sondern die beliebtesten, wurde die Sendung zur besten Liste der Showredaktion, weil sie repräsentative Umfragen und Zuschauerabstimmungen online und per Hörzu missachtete. Ich fragte den Leiter der Hauptabteilung Kommunikation, Alexander Stock, ob denn inzwischen klar wurde, nach welchem Prinzip gefälscht wurde und warum.
Ja, das Prinzip, wie manipuliert wurde, das war das Folgende. Die Redaktion hatte ganz offenbar die Absicht, Gäste, die eingeladen wurden für die Sendung, dadurch gewogener zu stimmen, eine Einladung zuzusagen, dass sie einen besseren Listenplatz bekommen haben. Und dabei gab es dann Verschiebungen, die wir ja auch transparent gemacht hatten, schon vor mehr als einer Woche, die einzelne Kandidatinnen und Kandidaten dann nach oben gerankt haben. Das war also die Intention, Gäste gewogen zu stimmen.
Verdachtsmomente, dass möglicherweise auch parteipolitische Interessen da eine Rolle gespielt haben können, weil die SPD gegenüber der CDU bevorzugt wurde, ließen sich nicht finden?
Also das sah in der Tat so aus, als man das gesehen hat, aber die Gespräche, die wir geführt haben, die Befragungen und auch der Gesamtzusammenhang lässt da keinen Schluss zu, dass es irgendeine parteipolitische Intention gegeben haben könnte, die dahinter steckte.
Wieso hat denn dann der Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show, Oliver Fuchs, inzwischen seinen Rücktritt angeboten, wenn er von diesen Manipulationen nichts wusste?
Fuchs hat die persönliche Verantwortung dafür übernommen, was in seinem Bereich passiert ist. Und das war ein sehr schwerwiegender Vorfall, der uns in den letzten zwei Wochen hier beschäftigt hat, der einen gravierenden Schaden auch für das ZDF ausgelöst hat und sehr, sehr an der Glaubwürdigkeit kratzt, uns dort beschädigt hat. Und er hat dafür die Verantwortung übernommen, ohne dass er in diese Manipulation eingeweiht war und davon wusste. Das ist am Ende dann aber auch die Verantwortung, die er übernommen hat, aus seiner Funktion als zuständiger Hauptredaktionsleiter.
Nun denkt man von außen, da ist möglicherweise auch Druck innerhalb des ZDF aufgebaut worden, so eine Art Bauernopfer. Kann man das ausschließen?
Es ist kein Bauernopfer. Also Verantwortung zu übernehmen, ist zunächst mal eine sehr persönlich ehrenwerte Sache. Der Intendant hat Herrn Fuchs dafür auch gedankt. Und wir haben parallel, das wissen Sie, intern Befragungen durchgeführt, auch mit dem Ziel, arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen. Das wäre bei Fuchs in keinster Weise möglich gewesen. Die Fehler sind gemacht worden in der Redaktion, bei der Redaktionsleiterin, die eigenmächtig entschieden haben, aus den eben genannten Gründen, an der Reihenfolge, ja nicht viel, aber eben einige Punkte, einige der eingeladenen Kandidatinnen in ihren Rangplätzen zu verändern.
Es gab noch weitere Konsequenzen, können Sie die erläutern?
Die verantwortlichen Kolleginnen sind beide abgemahnt worden und die zuständige Teamleiterin hat ihre Führungsfunktion verloren.
Nun drängt sich der Eindruck auf, dass, weil Sie ja noch nicht mal mit Ihrer Kommunikationsabteilung genau wussten, wie diese Show Deutschlands Beste das Ranking ermittelt, dass hier möglicherweise auch getäuscht wurde. Finden sich dafür Bestätigungen?
Ja, Sie haben recht, die Kommunikation seit dem ersten Bekanntwerden war nicht schlüssig. Wir haben dort auch Falschinformationen verbreitet, nicht aus böser Absicht, aber weil sich zunächst die Dinge anders herausstellten, als es dann später der Fall gewesen ist. Von daher gab es dort auch in der Tat die interne Täuschung. Es war ja so, dass die Manipulation erst nicht aufgefallen war, sondern es gab eine Anfrage eines Kollegen des NDR, hier bei uns an die Pressestelle, der schlicht wissen wollte, wie das Befragungsergebnis zustande gekommen ist. Und es hat sich dann erst herausgestellt bei Nachfragen, auch mehreren Nachfragen, dass offenbar dort nicht so, wie wir es vorab kommuniziert haben und auch in der Sendung noch gesagt wurde, drei unterschiedliche Befragungen zusammengeführt wurden, sondern zwei Befragungen, nämlich die Hör-zu-Leseraktion und eine Online-Befragung, die das ZDF durchgeführt hat, in das Endergebnis nicht eingeflossen sind. Das war der erste Stand, so hat es sich dargestellt. Das haben wir auch transparent gemacht, um dort auch sehr schnell klarzumachen, eine solche Täuschung des Publikums ist nicht akzeptabel. Es hat dann aber eine ganze Weile gedauert, bis am Ende eine Untersuchungskommission, die der Programmdirektor eingesetzt hat, herausgefunden hat, dass der Schaden noch viel größer war und die Fehler noch viel gravierender waren, die gemacht wurden. Es ging nicht nur am Ende darum, dass die Kollegen sich auf eine repräsentative Befragung gestützt haben, sondern die ist in der Tat dann auch noch, wie eingangs hier besprochen, manipuliert und damit gefälscht worden.
Nun gibt es ja offenbar noch einen Fall, den der Tagesspiegel publizierte. Im Jahre 2007 wurden bei der Show unsere besten Musikstars aller Zeiten die bösen Onkels heruntergestuft. Können Sie kurz erläutern, was da passierte?
Ja, das kann man mit dem aktuellen Fall nicht vergleichen. Das war damals auch schon ein Thema. Es gab in dieser Zeit häufig bei solchen Musikshows sogenannte Block-Votings von Fangruppen, die zum Teil auch mit Robotern, also mit Automaten im Internet agiert haben. Und die Redaktion hatte sich damals vorbehalten, solche offensichtlichen und erkennbaren Blockvotings, die also nichts mit einem normalen Abstimmungsverhalten zu tun haben, redaktionell zu bewerten und gegebenenfalls dann auch neu zu gewichten. In dem Fall war es so, dass über Nacht aus dem Nichts diese Band von null auf den ersten Platz innerhalb von weniger Stunden hochgeschossen ist. Und das war für die Redaktion erkennbar nicht normales Abstimmungsverhalten, sodass diese Nacht-Voting-Aktion rausgerechnet wurde und nur die normal abgegebenen Stimmen über Online und Telefon und Post gewichtet worden sind, sodass die Gruppe damals einen niedrigeren Rangplatz gehabt hat.
Muss man sich jetzt um andere Sendungen Sorgen machen, zum Beispiel um das Politbarometer?
Also, Herr Wagner, Es ist ein Fall, der in der Show passiert ist. Der ist bitter, der tut uns sehr weh. Schadet, wie gesagt, der Glaubwürdigkeit. Aber anzunehmen, dass das jetzt bei Befragungen anderer Art auch vorkommt, das ist schon sehr, sehr weit hergeholt. Ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer können schon auch differenzieren zwischen dem, was hier passiert ist und den vielen, vielen Produkten und Arbeiten, die hier von Journalisten und Redakteuren gemacht werden, die sich an die Regeln halten und einen anständigen Journalismus hier präsentieren. Wir werden ganz gewiss, und ich hatte eben auch den Programmausschuss angesprochen, dafür Sorge tragen müssen, dass bei Shows, bei solchen Shows, die mit Zuschauervotings arbeiten, so etwas ausgeschlossen werden kann. Dafür werden wir Maßnahmen entwickeln, dafür wird der Fernsehrat Maßnahmen vorschlagen, über die wir in der nächsten Woche beraten werden. Das ist also wichtig, dass wir für die Zukunft hier zeigen, wir sind ein seriöser Sender, der die Programmrichtlinien, denen wir uns unterworfen haben, auch in der konkreten Arbeit umsetzt.
Der Vorsitzende des Fernsehrats, Ruprecht Polenz, hatte vorgeschlagen, dass möglicherweise Experten mit hinzugezogen werden sollen. Kann man das nicht wirklich einfacher machen, indem man sagt, das ist eine Show, die das ZDF verantwortet und nicht die Zuschauer?
Also wir werden, wie gesagt, nächste Woche darüber reden und es geht im Kern darum, dass wir sicherstellen, dass wenn mit Votings gearbeitet wird, transparent ist, was ist die Befragungsmethode, die dahinter steckt, was sind die Ergebnisse, das muss transparent gemacht werden und das und andere Fragen der Qualitätssicherung bei solchen Produktionen werden wir nächste Woche diskutieren.
Aber fest steht, das Format Deutschlands Beste wird es nicht mehr geben.
Die Entscheidung ist getroffen, das ist korrekt.
Das sagt Alexander Stock, er ist der Leiter der Hauptabteilung Kommunikation des ZDFs. Ich bedanke mich für diese Information.
Sehr gerne.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Die Reggae-Rhythmen versetzen uns so ein bisschen in Urlaubslaune jetzt gerade hier im Studio. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, wo Sie Ihren Jahresurlaub verbringen, vielleicht in New York oder aber auch in Sydney. Sie können dort auf Kollegen von mir treffen, denn es gibt einen neuen Trend in deutschen Redaktionen. Sie schicken Redakteure ins Ausland. Nein, nicht als Korrespondenten, das gab es ja schon immer, sondern als Nachtarbeiter, Nachtschicht sozusagen in Übersee. Und damit rede ich, wie über Twitter bereits angekündigt, mit Daniel Buß jetzt, Kollege, der hier ist und nicht in Übersee. Ja. Das hätten wir auch haben können, aber dann hättest du wahrscheinlich in der Nacht arbeiten müssen. Und genau das soll ja vermieden werden. Also warum Nachtschichten im Ausland am Tage?
Naja, Jörg, ich weiß ja nicht, wann du deine letzte Zeitung aus dem Briefkasten gezogen hast.
Oh, da erwischst du mich jetzt, muss ich überlegen, 2003.
Ja, da sind wir auch schon beim Trend. Wir alle haben Smartphones, Tablets, sind vernetzt und nutzen die eben nicht nur im Büro tagsüber, sondern wir lassen uns ja häufiger von Apps wecken. Ja, also wachen mit dem Internet auf und schauen, was auf der Welt passiert ist. Also das heißt, die Nutzung von Nachrichtenportalen im Netz hat sich deutlich verändert. Das wird ja gemessen in Statistiken. Jeder Klick wird erfasst und diese Verlaufskurven, die steigen immer schneller in die Höhe. Das hat mir auch Florian Harms erklärt, der Chefredaktionsmitglied ist bei Spiegel Online.
Bei uns zeigt so eine Kurve, dass wir rund um die Uhr berichten müssen. Wenn die Menschen abends um 23 Uhr noch Spiegel Online lesen und morgens um 6.30 Uhr schon wieder, dann kann es nicht sein, dass wir ihnen morgens dieselbe Seite anbieten wie abends. Sondern sie wollen frische Inhalte haben, sie wollen neue Artikel, sie wollen wissen, was sich zugetragen hat in der Welt in den Nachtstunden, in denen sie selber geschlafen haben. Das heißt, wir können nicht mehr schlafen, sondern wir müssen eben in den Nachtstunden arbeiten. Wir müssen morgens um 5 Uhr, 5.30 Uhr, 6 Uhr eine frische Seite haben.
Und genau deshalb, um ganz früh morgens eine frische Seite zu haben, werden Kollegen zunehmend ins Ausland geschickt, also richtig in die Ferne, um diese Zeitverschiebung sich zunutze zu machen, dass Leute tatsächlich dort am Tag arbeiten, wenn wir hier schlafen. Spiegel Online schickt jetzt jemand nach Sydney.
Stopp mal, also das ist ja eine völlige Umkehrung dessen, eine Nachtschicht am Tag zu machen. Warum geht's denn nicht nach wie vor mit Nachtschichten? Die gab's schon immer. Nachrichtenleute waren immer 24-Stunden-Leute, die nachts auch wach sein mussten. Gut, bei Spiegel Online ist man manchmal nachts nicht wach gewesen, das merkte man dann auch. Aber theoretisch könnte man doch jemanden in Hamburg oder je nachdem, wo Spiegel Online Leute beschäftigt in Deutschland, hinsetzen und sagen, hier, guck die Weltlage nach und online ist doch online. Also das ist doch egal, ob es hell draußen ist oder dunkel.
Na, Nachrichtenredakteure haben natürlich schon immer in Deutschland gearbeitet, hast du natürlich völlig recht. Hier beim Radio, beim Fernsehen, ja, also ganz früh Nachrichten liefern mussten. Das hat aber natürlich auch viel mit technischer Anbindung zu tun. Die braucht es beim Internet nicht. Das Internet ist glücklicherweise inzwischen fast an jedem Winkel der Welt, in den großen Weltmetropolen. Und es gibt noch zwei ganz andere Dinge. Zum einen ist das eine Belohnung. Also im Management würde man sagen, ein Incentive. Man lockt Mitarbeiter zu Höchstleistungen, indem man ihnen Anreize bietet. Und man kann also auf Firmenkosten mal ein paar Monate in die Ferne zu tatsächlich Urlaubszielen fahren. Und abgesehen von der 8-Stunden-Schicht kann man ja die Zeit vor Ort tatsächlich auch nutzen und noch einen Urlaub dranhängen, machen auch viele. Und nicht zu unterschätzen, darüber reden die Leute eher so ein bisschen unter der Hand, aber man spart natürlich Zuschläge. Wenn Leute dort in der Nacht arbeiten, fallen hier nicht diese 50-100% Zuschläge in der Nacht an, sind ja keine Nachtarbeiter.
Aber stopp mal, also ich meine, die Flugkosten, rechnet sich dann das trotzdem?
Na, es rechnet sich irgendwie auf. Es ist so eine Mischung, so eine Melange, ja, und am Ende sagen inzwischen immer mehr, dass sich das lohnt. Also Spiegel Online ist jetzt eher ein Nachzügler, einer, der sehr spät kommt. Die haben Monate überlegt, sollen sie das nun machen oder nicht. Und in Australien, in Sydney, wo jetzt Spiegel Online jemanden hinschickt, erstmal einen, vielleicht zwei, da betreibt eine Nachrichtenagentur sogar ein richtiges Geschäftsmodell. Die dortige Nachrichtenagentur vermietet nämlich Tische in ihrem Großraumbüro an Europäer, an europäische Redakteure. Es sind schon Nachrichtenagenturen vertreten aus Deutschland, aus der Schweiz, aus den Niederlanden. Und das erste große Medium aus Deutschland, das richtig Kundenkontakt hat, also für uns alle Konsumenten direkt gearbeitet hat, war die Welt. Sebastian Lange, ein Kollege hier aus Berlin, war einer der ersten, der für ein knappes halbes Jahr drüben war, und er erklärt uns das mal.
Die Nachrichten, die für uns relevant sind, sind im Grunde die gleichen, ob man nun von Sydney aus arbeitet oder von Deutschland. Natürlich ist das Nachrichtenaufkommen etwas geringer oder kann etwas geringer sein. Es ist klar, weil das deutsche öffentliche Leben halt eben schläft währenddessen. Man hat jetzt letzten Endes, auch wenn Sydney eine entspannte Stadt ist, wo oft die Sonne scheint, hat man jetzt eigentlich keine andere Herangehensweise und sollte man ja tunlichst auch nicht haben. Man ist konzentrierter, man ist frischer, man arbeitet bei Tageslicht, also das macht schon Sinn.
Ja, man ist motivierter möglicherweise, wenn man dann doch an den Strand geht. Aber der ist natürlich jetzt befangen, ne?
Ja, natürlich ist er befangen. Aber wie gesagt, das ist kein Trend. Sydney ist so eine seltsame Metropole. Da ist quasi ein Club deutscher nachtarbeitender Redakteure entstanden, die ja tatsächlich Tisch an Tisch sitzen. Da kann man sich auch künftig mal die Frage stellen, entsteht da sowas wie ein Nachtmeinungskartell, wenn die alle Tisch an Tisch sitzen, statt wie bisher getrennt in verschiedenen Städten in Deutschland?
Und oder nicht nur das, sondern dass einer für alle arbeitet und die anderen schlafen.
Naja, gut, das
geht zum Strand.
Vielleicht schauen wir demnächst mal nach im Sinne einer Recherchereise. Nein.
Ich neide das keinem, also ich frage.
Ja, also es, wie gesagt, Sydney ist so ein Trend, aber es gibt tatsächlich auch andere Hotspots. Das Handelsblatt hat seine Online-Redakteure in New York. Das macht natürlich Sinn, Kontakt auch zur Börse dort tagsüber zu haben. Und die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel betreibt das auch schon seit April, davor sogar schon punktuell mit einzelnen Schichten. Die haben sich die amerikanische Westküste ausgesucht. Das hat auch so ein bisschen was mit IT-Feeling zu tun. Und die fahren aber so ein bisschen anderes Modell, während die Welt voll darauf setzt, ganz viele Klicks zu holen mit vielen Nachrichtensachen, setzt Stefan Plöchinger andere Schwerpunkte.
Was ich von Menschen, die woanders sind, haben will, sind Geschichten, die woanders spielen, weil sie dort leichter zu schreiben sind als in Deutschland. Da sind natürlich Amerika, als Deutschland ist ein sehr transatlantisch zentriertes Land, aber natürlich auch Asien wäre interessant. Das ist eher sowas, worüber man nachdenken sollte, als dass wir jetzt besonders viele Leute zum Ticker schubsen, in andere Länder schicken.
Ja, zum Tickerschubsen will Stefan Plöchinger, der Chefredakteur von Süddeutsche.de, also niemanden wegschicken. Vielleicht schickt uns auch mal jemand irgendwo an die Südsee.
Ach, ich weiß nicht. Ich bin hier ganz glücklich bei Radio 1 im Glaskasten in der Medienstadt. Und zumal ich sie, liebe Rundfunkbeitragszahlerinnen und Zahler, jetzt wieder mit ihrem elektronischen und wahlweise natürlich auch papierenden Kalender jetzt updaten kann in der Urlaubszeit mit dem 12.08.2014.
Es gibt so viele schöne Musikrichtungen. Indie, Folk, Folkrock, Punk. Und das sind nur die, die Conor Oberst spielt. I'm never telling what I find out. I'm gonna love you like the new sound. Conor Oberst, am 12. August live im Postbahnhof. Mehr dazu auf radio1.de. Connor Oberst. Das Mastermind von Bright Eyes und den Monsters of Folk. Radio 1. Für alle, für die zu Oberst gehen, ganz zu Oberst kommt. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Berlin ist auch eine Wahnsinns-Halligalli-Stadt und die Hauptstadtregion sowieso, dazu gleich mehr. Ja, man groovt neuerdings auch in Berlin und den Randgebieten im brandenburgischen Umland, wenn es um Medien geht. Einmal jährlich werden Unternehmer und Unternehmerinnen aus Berlin-Brandenburg nach ihrer Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung der Medien- und Informations-, Kommunikationstechnikbranche in der Region befragt. Das kann man auch kürzer sagen. Also es gibt einen Medienbarometer, der dann immer aktuell zusammengestellt wird. Und in dieser Woche war es wieder soweit. Und ich fragte Elmar Giglinger, er ist Geschäftsführer vom Medienboard Berlin-Brandenburg, was denn unterm Strich zu hören und zu sehen ist.
Also unterm Strich kann man festhalten, dass A, die Medienwirtschaft zufrieden ist mit dem Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres, 2013. Hier haben wir eine relativ hohe Zufriedenheit. Das Ganze wird noch positiver, wenn wir ins laufende Geschäftsjahr gucken. Da sind über 2/3 der befragten Unternehmen sehr optimistisch, dass in diesem Jahr steigende Umsätze oder sogar deutlich steigende Umsätze verzeichnen können. Das heißt wieder unterm Strich, dass wir, denke ich, guten Gewissens behaupten können, dass die Medienwirtschaft in Berlin und Brandenburg weiter wachsen wird, dass die Umsätze der Medienwirtschaft in Berlin und Brandenburg weiter steigen werden und dass somit die Medienwirtschaft hier in der Region auch weiterhin ein ganz wichtiger, auch wirtschaftlicher Faktor für die beiden Länder bleibt.
Wenn Sie jetzt den Spitzenreiter und den vielleicht mit der roten Laterne nochmal benennen würden, also welcher Branche geht es am besten in Berlin und Brandenburg und wo sagen Sie, das ist unser Sorgenkind, da müssen wir auch vielleicht vom Medienboard Berlin-Brandenburg ein bisschen unterstützenderweise helfen?
Also im Überblick kann man sagen, dass das, was wir vor kurzem noch neue Medien nannten, dass das weiterhin auch die Wachstumsbereiche sind, die sehr dynamischen Bereiche. In den klassischen Medien, klar, haben wir eine andere Situation. Da ist die Erwartung durchaus auch positiv, aber nicht so wie in den neuen Bereichen. Und ja, und wir haben leider Gottes auch ganz klar ein Sorgenkind und das ist explizit der Bereich Radio und TV. Hier waren die Unternehmer mit dem vergangenen Jahr, mit dem Geschäftsverlauf schon mal nicht wirklich zufrieden. Und was die wahrscheinlich noch schlechtere Nachricht ist, dass die Geschäftserwartung für das laufende Jahr auch überwiegend negativ ist.
Können Sie da irgendwas machen?
Ich hoffe. Na, ich meine, ist klar, es sind zwei Bereiche, die unter enormem Kostendruck stehen. Der Konkurrenzdruck ist enorm. Die Möglichkeiten der Monetarisierung auf den neuen Plattformen ist im Bereich TV und Radio nicht so einfach wie in anderen Bereichen. Auf der anderen Seite müssen wir genau hier, und das ist jetzt wirklich die Aufgabe, gerade auch fürs Medienboard, nach dem Ergebnis des Medienbarometer, hier müssen wir analysieren. Hier müssen wir wirklich in die Tiefe gehen, hier müssen wir mit den einzelnen Branchenvertretern sprechen, mit den Unternehmen sprechen und wirklich gucken, und zwar ganz genau hingucken, wo ist hier eine weitere Hilfestellung möglich und wo ist sie auch sinnvoll. Gleichzeitig bin ich optimistisch, dass wir da den ein oder anderen Ansatzpunkt finden und dann hoffentlich auch von Seiten des Medienboard und von Seiten der Länder ganz konkret helfen können.
Es wird wahrscheinlich das liebe Geld sein, was da möglicherweise zieht. Der Kostenspardruck zum Beispiel bei der ProSiebenSat.1 Media AG war ja ausschlaggebend dafür, dass Sat.1 abgezogen wurde aus Berlin. Weniger, dass Berlin uncooler geworden ist. Wie viel Geld haben Sie denn im Hintergrund? Was können Sie da überhaupt rauswerfen?
Nun gut, also beim Medienboard haben wir momentan ein Gesamtbudget von knapp 35 Millionen Euro im Jahr für die verschiedensten Aufgaben. Ja, gleichzeitig halte ich ProSiebenSat.1 im Moment gerade für ein gutes und für ein positives Beispiel, den Standort betreffend. Weil richtig ist, es bleibt weiterhin keine gute Nachricht, dass Sat.1 2009 Berlin verlassen hat. Aber die ProSiebenSat.1-Gruppe ist ja mit nahezu allen digitalen Aktivitäten, Studio 71, Seven Games, um hier nur zwei Bereiche zu nennen, mittlerweile nach Berlin gezogen. Ja, also wenn man so möchte, haben Sie vor einigen Jahren den klassischen Bereich, den stabilen Bereich, zwar nach München geholt, um da die viel zitierten Synergien zu schaffen, aber die Wachstumsbereiche haben Sie ja explizit im vergangenen und in diesem Jahr hier bei uns angesiedelt. Und das bleibt unterm Strich in meinen Augen eine gute Nachricht für den Standort, für die Region.
Und das meint Elmar Giglinger, er ist der Chef des Medienboards Berlin-Brandenburg. Dann habe ich mir noch von einem anderen anwesenden Menschen, der was von Geld versteht, habe ich mir eine Visitenkarte geben lassen, ganz normal auf Papier gedruckt hier, weil man weiß ja nie, ob man vielleicht dann doch mal in die Lage kommt, ein eigenes Medienunternehmen zu gründen, ein Start-up zu gründen oder was weiß ich, irgendwas, was mit Medien zu tun hat. Und dann hat man gleich einen Anlaufpartner, denn das ist ja wahrscheinlich immer so die größte Hemmnisschwelle. Man hat eine Idee und denkt, wer kann mir jetzt helfen? Und helfen kann zum Beispiel folgender Mensch.
Mein Name ist Stefan Hoffmann. Ich leite den Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung. Das ist einer von zwei Geschäftsbereichen in der Investitionsbank Berlin.
Wenn jemand ein Unternehmen aufmachen will in Berlin, ist er da bei Ihnen richtig, etwas Kapital anzufordern?
Auf jeden Fall. Das hängt jetzt natürlich sehr stark davon ab, in welchem Cluster das Ganze geplant ist, welche Finanzierungsform wir ihm dann anbieten können. Es hängt auch davon ab, was er schon für Kontakte zu den Hausbanken hat, weil wir sehr eng auch mit den Hausbanken kooperieren. Gerade im Gründungsgeschäft sind ja neben der Investitionsbank vor allen Dingen auch Volksbanken und Sparkassen natürlich sehr, sehr aktiv. Insofern hängt es ein bisschen davon ab, in welche Richtung er sich selber auch entwickeln möchte und wie hoch der Finanzbedarf natürlich ist.
Also ich nehme mal an, ich würde jetzt gerne eine Software-Schmiede aufmachen und finde hier Berlin unheimlich cool, habe aber wenig Geld. Was muss ich da machen?
Ja, ihr müsst in allererster Linie natürlich erstmal ein Konzept entwickeln, also ein Businessplan, sagt man ja immer so schön neudeutsch. Das muss jetzt nicht gleich ein 50-Seiten-Geschäftsplan sein, aber er sollte zumindest mal auf einigen wenigen Seiten aussagefähige Unterlagen über sein Business auf die Beine stellen, über seine Erfahrungen in der Vergangenheit. Also was treibt ihn sozusagen an? Was ist auch sein beruflicher Hintergrund von der Ausbildung her oder auch von der beruflichen Erfahrung her? Was prädestiniert ihn eigentlich, erfolgreich zu sein? Ja, und wenn er noch Ergänzung braucht hinsichtlich der Beratung für den Aufbau seines Unternehmens, bieten wir ihn dann gerne auch an unserem Businessplan-Wettbewerb teilzunehmen. Wenn er also in einer ganz, ganz frühen Phase ist, noch gar nicht so richtig weiß, wie er sein Unternehmen aufbauen soll, dort hat er die Möglichkeit, über 9 Monate hinweg 150 kostenlose Seminarveranstaltungen zu nutzen, um sich zu professionalisieren. Wir sind dann in der Lage, über unsere IBB Business Team GmbH, also eine 100%ige Tochtergesellschaft, die mit zu dem Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung gehört, ihm Coaching-Angebote zu bieten. Das heißt, wir begleiten ihn mit bis zu 10 Tagen sozusagen, die finanziert und gesponsert werden über das Land Berlin, über die Investitionsbank beim Aufbau seines Unternehmens. Und dann ist er hoffentlich so professionell vorbereitet, dass er auch einzelne Finanzierungs- und Förderprogramme tatsächlich beantragen kann. Das ist jetzt in einer ganz frühen Phase. Wenn die Unternehmen schon ein bisschen erfahrener sind, kennen sie sich in der Regel mit der Beantragung von Fördermitteln aus und bekommen dann über unsere Kundenbetreuung eine sehr, sehr enge Begleitung auch bei der Beantragung.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die letzten Monate, man sagte mal, Berlin ist eine coole Stadt. Können Sie das bestätigen? Sie haben ja sicherlich auch Kontakte zu Partnern im Ausland, dass Berlin stärker nachgefragt wird, zum Beispiel als New York oder so?
Also ich bin selbst jetzt seit rund 8 Jahren in der Investitionsbank, aber bin Berliner. Also ich kenne wirklich die gesamte Entwicklung Berlins und ich kann das nur bestätigen. Also Sie können es auch in der Presse verfolgen, wie viele internationale Unternehmen nach Berlin kommen. Selbst erfahrene ausländische Unternehmer nach Berlin kommen, um hier ein Unternehmen zu gründen, weil sie hoffen und glauben und wahrscheinlich auch sicher sind, dass sie hier die entsprechenden Arbeitskräfte finden. Wir erleben es ganz konkret bei der Nachfrage nach unserem Programm. Nicht zuletzt deshalb haben wir auch begonnen, nochmal alle unsere Mitarbeiter in der Kundenbetreuung, im Vertrieb, überall auch nochmal im Englischen richtig fit zu machen, weil natürlich auch viele Menschen nach Berlin kommen, die hier sozusagen tatsächlich mit einem internationalen Hintergrund kommen. Also ich kann das wirklich nur bestätigen, eine sehr erfreuliche Entwicklung und alleine dieser Hebel, was an internationalem Kapital nach Berlin geflossen ist in den letzten 5 bis 8 Jahren, ist enorm.
Wie viel ist das?
Also wir haben allein im VC-Bereich, wie gesagt, um die 900 Millionen, die hier reingeflossen sind.
Was ist VC?
Venture Capital, Entschuldigung, also Risikokapital.
900 Millionen?
Mhm. 900 Millionen.
Gibt es hier einfach mehr Risikokapital in Berlin als in anderen Städten, wo man sagt, wir wir brauchen auch die Medienbranche und wir riskieren einfach mal was?
Also wenn Sie sich anschauen, wie Risikokapital in Deutschland mittlerweile verteilt ist, dann ist es in der Tat so, dass das meiste Risiko, was Kapital, was in Deutschland investiert wird, nämlich mehr als 40% in Berlin investiert wird. Die IBB Beteiligungsgesellschaft, also unsere Venture Capital Gesellschaft, ist die regional bedeutendste. Also die investiert, betreut die meisten Investitionen. Wir machen das meiste Neugeschäft in ganz Deutschland. Vom Volumen her können wir natürlich teilweise nicht mit ganz großen Beteiligungsgesellschaften mithalten, aber von der Stückzahl her, und das ist ja interessant für einen Standort, also wie viele Firmen werden jedes Jahr finanziert, genauso über unser Technologieförderprogramm. Ich meine, wir reden über hunderte von Unternehmen, die jedes Jahr von uns begleitet werden, und das ist ein enormes Wachstum, was wir hier beobachten seit Jahren, und auch Rekordwerte, die wir ständig beobachten, und das ist, glaube ich, auch Ausdruck dieser Tendenz.
Das schätzt ein Stefan Hoffmann, er ist von der Investitionsbank Berlin. Aufgenommen am Rande der Pressekonferenz zum Medienbarometer, eine Initiative von Medienbaut Berlin-Brandenburg und Medianet Berlin-Brandenburg. Und wir müssen ein bisschen Tempo auflegen. Wir müssen nochmal auf den Fußball schauen. Die Weltmeisterschaft ist zwar Geschichte, aber Fußball bleibt ja weiterhin ein Hauptthema im Sportjournalismus. Die Bundesliga bewegt circa 2,2 Milliarden Euro. Das Interesse der Clubs, dass Fußball medial sauber bleibt, ist somit sehr groß. Und so werden natürlich Informationen gefiltert. Journalisten sind andererseits an Exklusivmeldungen interessiert, wollen aber dann doch wieder unabhängig berichten. Wie gelingt das? Das fragte ich Christian Grimmer. Er ist Autor eines neuen Buches, das gerade erschienen ist, unter dem Titel Kooperation oder Kontrolle. Es ist eine empirische Untersuchung zum Spannungsverhältnis von Pressesprechern in der Fußball-Bundesliga und Journalisten. Außerdem ist er eine Lehrkraft für besondere Aufgaben im Arbeitsbereich Sportökonomie, Sportmanagement und Sportpublizistik an der Universität Tübingen. Und ich fragte ihn, was er als Quintessenz uns mit auf den Weg geben könnte.
Also die Ergebnisse kann man zusammenfassen mit den Begriffen Komplementarität und Ambivalenz. Das sind die beiden ja zentralen Begriffe, die das Verhältnis zwischen Pressesprechern in der Fußball-Bundesliga und Journalisten wiedergibt.
Und wenn Sie das mal so ein bisschen übersetzen, was heißt das genau?
Also Komplementärverhältnis, darunter versteht man zum Beispiel auch das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Der eine könnte ohne den anderen nicht existieren. Oder man kann es auch vergleichen mit dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Wenn es keine Kinder geben würde, dann gäbe es in dem Fall eben auch keine Eltern und umgekehrt. Und so ist es auch zwischen Pressesprechern in der Fußball-Bundesliga und Journalisten. Der eine braucht den anderen, und da kommt dann der zweite Begriff ins Spiel. Trotzdem gibt es ja eine innere Zerrissenheit, die ich eben mit dem Begriff Ambivalenz dann beschreibe, die ja eine gewisse Skepsis dem Gegenüber auch wiedergibt.
Wie haben Sie Ihre Stichprobe gewählt?
Also in der Fußball-Bundesliga habe ich bei den Pressesprechern eine Vollerhebung durchgeführt. Ich habe am Ende alle 18 Kommunikationsleiter in der Spielzeit 2010-2011 befragt, in der Rückserie 2011. Und auf Seiten der Journalisten habe ich mich auf Printjournalisten konzentriert, weil diese das engste Verhältnis zu den Vereinen haben und ich davon ausgegangen bin, dass diese Stichprobe dann auch am besten Aussagen treffen kann zur Qualität der Pressesprecher auf der gegenüberliegenden Seite.
Warum haben Sie sich auf den Printjournalismus beschränkt? Ist er besonders auffällig oder hätte das Thema nur unnötig geweitet?
Ja, also dem Printjournalismus wird ja weiterhin eine sehr große Glaubwürdigkeit auch zugeschrieben. Das gedruckte Wort hat eine besondere Authentizität und Kraft, die es ja gegenüber dem Fernsehen beispielsweise besonders macht. Außerdem ist nicht zu verachten der Einfluss der digitalen Medien, der mich interessiert hat, wie dieser sich für die Arbeit der Printjournalisten auswirkt. Und da bin ich auch zu sehr interessanten Ergebnissen dann gekommen.
Ja, nennen Sie ein interessantes Ergebnis.
Ja, also ein sehr wichtiges Ergebnis ist, dass die Abhängigkeit der Journalisten von den Pressesprechern größer ist als umgekehrt. Dies bestätigen mir beide Seiten. Also sowohl die Sprecher sagen, dass die Printjournalisten abhängiger sind von ihnen, als auch die Journalisten selbst sehen ihre Abhängigkeit von den Vereinen als größer an. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie kommt das zustande? Einen großen Einfluss nehmen hier die klubeigenen Medien, die es den Vereinen ermöglicht, selbst kommunikativ tätig zu sein und mit den entsprechenden Bezugsgruppen beziehungsweise mit der allgemeinen Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. Sei es über Facebook-Kanäle, über die vereinseigenen Twitter-Kanäle oder eben über die Internetseite. Das heißt, die Zwischenzielgruppe, der klassische Journalist, fällt in dem Fall weg und dies führt zu einem Bedeutungsverlust, wie ich es in meiner Arbeit formuliere, des Journalismus.
Nun haben Sie aber dennoch ein besonderes Spannungsverhältnis insofern ausgemacht, als Sie sagen, es geht immer um Kontrolle der Vereine. Unerwünschter Kontrollverlust ist zu vermeiden. Dafür steuern die Vereine nach Aussagen der Protagonisten, insbesondere der Profis, von oben herab. Positive Äußerungen sind erwünscht, neutrale Äußerungen werden geduldet und negative Äußerungen bringen Verstimmung und Ärger. Haben Sie dafür Ursachen ausgemacht?
Ja, man kann das vielleicht an dem Beispiel diskutieren der Autorisierung von Interviews. Die für Journalisten ist dies eine, sagen wir mal, Gängelei und auf Seiten der Vereine wird dies als notwendig erachtet. Wobei, das ist vielleicht an der Stelle auch ganz interessant, die Pressesprecher hier sich ein wenig aus der Verantwortung nehmen und diese eher den Spielern zuschreiben. Das heißt, sie haben mir gesagt, Interviews würden nicht zustande kommen, wenn es die Autorisierung nicht geben würde. Das heißt, Spieler würden sich verwehren, beziehungsweise die Spieler machen es eigentlich zur Auflage, dass sie ein Interview nur geben, wenn sie anschließend nochmal die Möglichkeit haben, drüber zu lesen. Die Autorisierung aber wird oft den Pressesprechern angelastet und das ist vielleicht auch ein interessantes Ergebnis der Arbeit, dass hier die Spieler eigentlich für verantwortlich sind. Und was ich im Zusammenhang von Autorisierung auch noch betonen möchte, ist, dass dieses Gegenlesen von Interviews eigentlich eine nachträgliche Form der Prüfung ist. Die Journalisten sehen dies, das geben die Ergebnisse auch wieder, als Form moderner Zensurmaßnahmen. Aber streng genommen handelt es sich dabei eigentlich eher um eine Art Präventivzensur. Das heißt, ich überlege mir als Journalist, ist es jetzt clever, die vielleicht exklusive und spannende Information tatsächlich abzudrucken oder riskiere ich damit das Verhältnis mit den Vereinen und zu den Profis? Und dies führt dann dazu, dass Journalisten eben eher mal auf eine Schlagzeile möglicherweise verzichten, um eben in Zukunft auch weiterhin den Zugang zu den Spielern zu haben.
Aber was ist genau die Ursache? Das kann man ja nicht einfach so sagen, dass Pressesprecher per se schlecht sind oder so, sondern ist da eher jetzt meine Vermutung, meine Hypothese, der finanzielle Druck, der im Hintergrund ist. 2,2 Milliarden setzt ja die Bundesliga um an Geldern, wo man einfach sich keine Patzer erlauben darf, weil das sofort zurückschlägt auf die Finanzausstattung eines Clubs.
Ja, also inwiefern das dann sofort Einfluss hat auf die Finanzausstattung, das kann ich auf Basis meiner Befragung nicht sagen. Aber es ist mit Sicherheit richtig, dass natürlich, das hatten Sie auch vorhin so zitiert, positive Nachrichten erwünscht sind. Und man darf dabei nicht vergessen, der Pressesprecher ist ja auch nicht die Clubführung. Das heißt, der Pressesprecher sitzt, das ist ein häufig bemühtes Bild beziehungsweise eine Metapher, zwischen allen Stühlen. Er agiert nach unten, also zu seinen eigenen Mitarbeitern. Er agiert nach außen, zur Öffentlichkeit. Und er hat natürlich auch noch Vorgesetzte, denen er gewissermaßen verpflichtet ist. Das heißt, würde er immer das tun, was die Journalisten wollen und hier ein gutes Verhältnis pflegen, dann würde die Clubführung natürlich eines Tages kommen und ihn zum Gespräch bitten, weil nach Meinung der Clubführung das nicht so läuft, wie diese sich das vorstellt. Und da kommen dann sicherlich auch monetäre Überlegungen mit ins Spiel. Ganz interessant ist ja auch, wenn wir uns jetzt das Interview von Per Mertesacker neulich im ZDF jetzt im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft angucken. Da ging es jetzt zwar nicht in erster Linie um finanzielle Aspekte, aber auch daran lässt sich ja diskutieren, inwiefern beide Seiten ja aufeinander eingehen. Ich empfand das zum Beispiel gar nicht so dramatisch. Es wurde ja hinterher dann hochgespielt, als Per Mertesacker sei explodiert und so weiter. So kann man sehen, freut sich eigentlich der Journalismus schon darüber, wenn mal jemand seine eigene Meinung sagt. Und ich denke, das ist auch eben eine zentrale Message meiner Arbeit, dass Perspektivwechsel beiden Seiten hilft. Das heißt, wo hindern Zwänge den anderen oder wo reglementiert das denjenigen, dass man ein ausgeprägteres Verständnis entwickelt darüber, was denn die andere Seite möchte. Das heißt, Per Mertesacker hätte in dem Fall, und dafür ist er intelligent genug, weiß, was die Journalisten wollen. Er ist lange dabei. Und auf der anderen Seite, Boris Büchler kann sich eben auch mal in den Spieler reinversetzen, wie das ist, nach einem so harten Spiel dann auch froh zu sein, gegen Algerien überhaupt weitergekommen zu sein. Und entsprechend fand ich das gar nicht so dramatisch, sondern denke eigentlich eher, dass das eine gesunde Diskussions- bzw. Streitkultur ist, die unserem Land eher gut tut.
Nun ist ja seit einigen Jahren zu beobachten, dass PR nicht nur als Steuerung, vielleicht sogar als Manipulation der öffentlichen Meinung verstanden wird, sondern auch als Möglichkeit, durch Transparenz Vertrauen zu erzeugen. Also nach dem Motto, Fehler passieren überall, aber wenn man sich lernend und offen zeigt, hat man eben eine viel stärkere Bindung zum Publikum als durch Werbeaussagen, die man sowieso kritisch hinterfragt mittlerweile, durch eine gewisse Medienerziehung oder Medienkompetenz, die man sich erworben hat. Haben Sie so etwas in der Fußball-Bundesliga beobachtet, dass man also dann doch eher offen ist und auf die Öffentlichkeit auch selbstkritisch zugeht?
Das ist eine Tendenz, die sehr stark zu erkennen ist. Wir an der Universität Tübingen sind auch momentan an einem Forschungsprojekt dran im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft und schauen, wie beispielsweise die Spieler ihre Kommunikation gestalten. Und da ist schon zu erkennen, diese vielen Selfies, neulich zum Beispiel der Lukas Podolski, das ging ja auch durch die Medien mit dem Selfie und gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, also auch oder jetzt jüngst die auf dem einen Flug der Selfie mit mehreren Spielern, das heißt Einblicke zu gewähren in Bereiche, die lange Zeit eigentlich verschlossen waren. Und da eignen sich die sozialen Medien ganz gut dafür. Und man sieht ja auch über die entsprechenden Like-Zahlen und wie oft das geteilt wird, welche Popularität da entsteht. Und das ist so unterschwellig, oder ich denke auch, dass diese Spieler sehr gut beraten sind. Und dass das nicht nur von denen selbst ausgeht, sondern eventuell auch von Kommunikationsagenturen, die dahinter stecken, die sagen, öffnet euch und gewährt auch Einblicke in euer Privatleben, in Anführungsstrichen, also nicht unbedingt mit der Frau und Familie, aber eben in den Mannschaftskreis. Das ist sehr deutlich zu erkennen, ja.
Christoph G. Grimmer, Kooperation oder Kontrolle? Eine empirische Untersuchung zum Spannungsverhältnis von Pressesprechern in der Fußball-Bundesliga und Journalisten. Den Link dazu habe ich gerade getwittert und bei Facebook poppt er auch gleich auf. Und hier poppt jetzt was anderes auf.
Radio 1.
Und damit haben wir die Linie zum Podcast-Bonus-Track überschritten und wir stürzen zurück in die Vergangenheit, in das Medienmagazin vom 18. Juli 1999. Uns trennen also 15 Jahre. Und das Medienereignis jener Tage war 30 Jahre bemannte Mondlandung. Logischerweise 15 Jahre später, also zu dieser Zeit, wo Sie jetzt diesen Podcast hören, 45 Jahre Mondlandung. Aber im Prinzip ist ja die Mondlandung die Mondlandung. Und deswegen ist es vielleicht völlig unerheblich, ob 30 Jahre oder 45 Jahre uns trennen. Hören wir einfach, wie damals sich Dr. Günther Seefahrt erinnerte, Mr. Apollo, der für das bundesdeutsche Fernsehen mehrere Apollo-Missionen live im Fernsehen begleitete, natürlich dann auch die erste bemannte Mondlandung in der Nacht vom 20. zum 21. Juli 1969. Und anschließend hören wir noch ein Telefoninterview mit Jean Pütz, vielen bekannt aus der Hobbithek. Er erklärte mir etwas über die Farbbilder, die vom Mond kamen. Aber zuerst Dr. Günther Seefahrt, der leider inzwischen verstorben ist.
Ja, solange wir noch keine Bildverbindung nach Amerika und keine Bildverbindung in das Raumschiff haben, können wir uns natürlich immer wieder mit unserer Fähre hier im Studio unterhalten. Und ich glaube, wir sollten, Herr Brock, jetzt noch einige Dinge erläutern. Da haben Sie zum Beispiel an dem Fenster, durch das Sie ja auf den Mond hinunterschauen können, da haben Sie ein Gerät. Würden Sie das mal erläutern?
Dieses Gerät wird, wenn es benötigt wird, an dem Ausflugfenster befestigt, womit die Apollo-Kapsel eingepeilt werden kann.
Ja, wir sind ja hier in der Fähre und die Kapsel die kommt, zu der die Fähre ja wieder zurückkehrt.
Die Fähre wieder zurück und da ist hier eine Zielvorrichtung drin und die muss in Deckung gebracht werden mit bestimmten Markierungen auf der Apollo-Kapsel.
Ja, ja. Sagen Sie, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch eben nicht. Sie sind ja festgebunden jetzt. Sie sind hier starr mit einem Band an den Boden gefesselt. Ja. Na, das ist natürlich...
Das ist ja praktisch die Befestigung des Astronauten, denn im Weltraum ist alles schwerelos. Und wäre der Astronaut nicht angeschnallt, hätte er nicht eine künstliche Schwere, wäre er gar nicht in der Lage, irgendwelche Hebel zu betätigen. Er würde wahrscheinlich waagrecht hochfliegen, denn jede Kraft bedingt ja eine Gegenkraft.
Aber Sie stehen, Sie sitzen nicht in der
wir
Fähre.
Wir stehen in der Fähre, wir sitzen nicht.
Nun erklären Sie doch noch einiges zu diesem Armaturen.
Das Wichtigste für heute Nacht dürfte wohl dieser kleine Anzeiger sein. In dem Augenblick, wo die Mondfähre Kontakt mit dem Mondboden hat, dass der Sensor den Boden berührt, leuchtet hier ein blaues Licht auf. Das heißt, wir sind auf dem Mond.
Der Mann, der sich dies alles erklären ließ in einem 1:1 Modell der Mondfähre, heißt Günther Siefert und ist jetzt für uns am Telefon. Wunderschönen guten Tag, Herr Siefert.
Ja, guten Tag, Herr Wagner.
Eine Frage, die sich sofort aufdrängt, wenn man diese Aufnahmen noch einmal hört und sieht. Woher hatten Sie denn in einer Zeit des Wettlaufs zum Mond authentische Angaben über technische Details der Raumflugtechnik und der Mission generell? War das nicht top secret?
Nein, keineswegs. Im Gegenteil, die Amerikaner waren ja interessiert daran, dass diese Ereignisse einfach in der Weltöffentlichkeit bekannt wurden. Und so wurden uns eigentlich auch in Amerika alle Türen geöffnet. Wir konnten also die Institute der NASA besuchen, in Huntsville, in Houston, in Cape Canaveral. Wir konnten in die Industriewerke gehen, wo die Raketen gebaut wurden und die Raumschiffe. Und wir konnten eigentlich alle Informationen bekommen, die notwendig waren. Wir haben etwa 14 Tage vorher ein 250 Seiten dickes sogenanntes Presskit bekommen. Da war der Flugplan drin, da waren Biografien der Astronauten drin, da waren technische Details über alles drin. Die Amerikaner wollten ja, dass dies alles bekannt wird. Sie wollten ja nichts hinterm Berg halten. Ganz im Gegensatz zu den Russen, die damals ja also mehr als verschwiegen waren. Die haben ja gar nichts gesagt.
Zurück zu der Fernsehübertragung. Sie wussten, dann und dann startet die Apollo-Mission, dann und dann ist möglicherweise mit einer Mondlandung zu rechnen, aber Sie hatten die Unwegsamkeiten einer Live-Übertragung ja auszubaden, insofern, weil man nie genau vorhersehen konnte, wann denn tatsächlich Eagle landen konnte. Ja, sämtliche Drehbücher sind dort futsch, wenn dort irgendetwas anders abläuft.
Sie haben eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Schwierige war eigentlich, bei dieser ganzen Übertragung immer genau zu wissen, was passiert jetzt. Das heißt, wir hatten ja durch Kopfhörer ständig den Funksprechverkehr zwischen dem Kontrollzentrum und dem Raumschiff im Ohr. Das konnten wir genau verfolgen. Und wir haben auch die kritischen Situationen verfolgen können. Also immer Stück für Stück, Minute für Minute weiterzugehen. Wie läuft das jetzt ab und endet das nicht möglicherweise in einer Katastrophe? Die Chance hätte ja auch bestanden.
Waren Sie darauf vorbereitet?
Ich glaube, wir alle. Das heißt, meine Kollegen, die als Reporter mit im Studio waren, ich war ja nicht der Einzige, und auch unser Mann in Houston, Werner Büdler, ich glaube, wir waren sehr optimistisch, dass das gelingen würde. Aber im Rückblick muss ich natürlich sagen, die Chancen waren 50-50.
Mehr zu diesem Medienereignis anno 1969 gleich nach dieser Musik. Im Radio 1 Medienmagazin blicken wir zurück ins Jahr 1969, 20. und 21. Juli. Apollo 11 landet auf dem Mond und die ARD ist mehrere Stunden live dabei. Am Telefon immer noch Dr. Günther Siefert, der damals durch die ARD-Sondersendung leitete. Anders als bei einem Fußballspiel, wo man weiß, da gibt es eventuell noch eine Verlängerung und dann das Elfmeterschießen, ist eine Mondlandung, die vorher noch nie so durchgeführt wurde, natürlich eine Sendung ins Ungewisse. Auf wie viele Stunden hatten Sie sich denn vorbereitet?
Wir hatten uns darauf eingerichtet, an dem 20.07., das war ein Sonntag, nachmittags und am Abend die Mondlandung zu übertragen. Nur die Mondlandung. Und dann wieder abzubrechen und zu sagen, wir melden uns morgen früh wieder, wenn die Astronauten um 6.30 Uhr, so war das ursprünglich geplant, die Mondfähre verlassen und ihre Exkursion auf den Mond unternehmen. Nun war das alles plötzlich alles ganz anders. Nach der erfolgten Landung hieß es, die steigen früher aus, das kann schon heute Nacht sein, um 12 Uhr, um 2 Uhr, um 4 Uhr. Also mussten wir auf Sendung bleiben. Die Zuschauer hätten uns gesteinigt, wenn wir dann einfach Schluss gemacht hätten. Sie dürfen nicht vergessen, dass in dieser insgesamt 28-stündigen Sendung, die lief ja dann bis montags abends, bis zum 21. um 21 Uhr, dass wir nur 2,5 Stunden lang Bilder live vom Mond hatten. Das Problem war ja auch immer, dass man mit der Energie, die man hatte, sparsam umgehen muss. Die musste man vor allem ja auch für die Computerübertragung, für die Datenübertragung brauchen, für den Funksprechverkehr. Das brauchte ja alles Energie, nicht? Und da ist man natürlich bei der ersten Mondlandung mit der Fernsehkamera sehr spärlich gewesen. Die hatte auch nur 320 Zeilen.
Aber man sah doch eigentlich die Bilder von außen. Wie kam die Kamera dahin?
Das ist ganz einfach. Die war also in der Mondfähre in einem Behälter untergebracht. Ja, sagen wir mal so 3 Meter über Grund. Und als der Armstrong ausstieg, durch die Luke kam und oben auf der Sprosse stand, da ist so ein kleiner Balkon gewesen, bevor er runterging, die Leiter, hat er diesen Behälter geöffnet und hat die Kamera rausgezogen. Und dann war die so eingestellt, das hatten die vorher also ganz genau ermittelt und fixiert, dass man dann sehen konnte, wie er die Leiter runterging. Das war dieser Blickwinkel. Und dann, als er unten war, hat man die Kamera umgebaut. Die haben die dann aus diesem Behälter rausgeholt oder aus dieser Position und haben die, na so vielleicht 15 Meter von der Mondfähre entfernt, aufgebaut, dass sie im Hintergrund immer die Mondfähre hatten und die Experimente, die aufgebaut wurden. Die Kamera hat ja automatisch gearbeitet, die braucht ja nicht bedient zu werden, war ja auch keine Gummilinse dabei und so. Und so ist eben dieses Blickfeld der Aktivitäten auf dem Mond, sie haben sie dann noch einmal, glaube ich, nochmal umgebaut, so ist das immer im Blickfeld gewesen.
Nun haben wir gehört von Georg Scheller, dass diese mehrstündige Übertragung nochmal wiederholt wird vom Bayerischen Rundfunk. Aber wir haben auch gehört, dass es davor beim Westdeutschen Rundfunk und dann in der Wiederholung beim Bayerischen Rundfunk kurz nach Mitternacht auch eine neue Diskussionsrunde geben wird mit den Beteiligten der damaligen Runde. Worüber werden Sie sprechen?
Ja, zunächst einmal, diese Wiederholung ist ein Zusammenschnitt von etwa 5 bis 6 Stunden, der eigentlich nur die Höhepunkte zeigen kann. Und vorher machen wir eine etwa 2-stündige Sendung, in der auch einer der Apollo-Astronauten, allerdings nicht Armstrong und Aldrin, sondern Duke anwesend sein wird. Es wird ein Wissenschaftler anwesend sein, der damals an den Experimenten beteiligt war. Und mein Kollege Hans Heine und ich werden also auch als Gäste in dieser Sendung sein. Und ich habe gerade gestern den Ablaufplan für diese Sendung bekommen. Es wird also eine Diskussion mit Filmeinblendungen sein insgesamt. Und zum Schluss gibt es auch noch eine kleine Geburtstagsüberraschung. Aber die kann ich Ihnen und darf ich Ihnen leider nicht verraten.
Ja, dafür habe ich Verständnis. Aber vielleicht verraten Sie uns noch ganz kurz, was denn aus Ihrer Sicht von dieser Mondreise geblieben ist. Auch Sie haben ja auch die danach folgenden Mondmissionen kommentiert und sind ja sozusagen in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen als Mr. Apollo, als der Mann, der mit diesem Knopf im Ohr uns alle begleitet hat bei diesen wichtigen Mondmissionen. Aber was ist geblieben?
Also in erster Linie, das muss man einfach sagen, war es ja ein Programm, das den Amerikanern ihr Selbstbewusstsein wieder geben musste oder sollte. Denken Sie bitte zurück an die Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Immer hatten die Russen die Nase vorn. Die Russen wollten auch zum Mond. Bei denen ist das eigentlich erst in den letzten Monaten gescheitert. Die Rakete hat nicht funktioniert, die Auseinandersetzung zwischen militärischer Raumfahrt und ziviler Raumfahrt hat nicht geklappt. Sie haben ihren hervorragenden Raketeningenieur Koroljew durch Tod verloren. Also beide wollten zum Mond und wollten dieses Wettrennen gewinnen. Aber denken Sie nochmal einfach zurück aus der Perspektive von heute. Ich glaube, ganz endgültig kann man dieses Ereignis historisch immer noch nicht einordnen. Nur eins möchte ich sagen. Überlegen Sie einmal, was wir in diesem 20. Jahrhundert alles erlebt haben. Es waren doch fast nur Tatarenmeldungen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Nazizeit, Holocaust, Hiroshima, Katastrophen noch und noch. Und dann gab es 2 Ereignisse, die dann doch gesagt haben, es geht ein bisschen weiter mit der Menschheit. Das eine war 1989, die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands. Und das andere war 20 Jahre vorher. Eine unglaubliche Entdeckungsreise, die lange ein Menschheitstraum war, nämlich auf dem Mond zu landen. Und ich glaube, so muss man es auch ein bisschen einordnen. Es hat auch psychologische Aspekte und denken Sie dran, uralter Menschheitstraum. Lesen Sie die abendländische Literatur, da finden Sie immer wieder Hinweise dafür.
Wir machen jetzt allerdings nur einen Sprung ins Jahr 1945.
Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, hier spricht Paul Kanninger. In wenigen Augenblicken haben wir die T-32 Minuten 21 Sekunden Marke erreicht.
Sie sprechen von dem deutschen Team von Raketenwissenschaftlern, das nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika kam. Dieses Team brachte Amerika die Raketenwissenschaft bei. Es war der größte Technologietransfer, der je in der Weltgeschichte stattgefunden hat.
Um T-8:05 wurde der Abschusskomplex geräumt und es wurde damit begonnen, die Trägerrakete aufzutanken.
Dann der Sputnik-Schock.
Mit diesen Signalen meldet am 4. Oktober 1957 der erste künstliche Erdtrabant seine Existenz. Erst im Januar und März 1958 starten auch die USA ihre ersten Erdsatelliten Explorer und Vanguard.
Zero, rocket away!
Ein amerikanischer Satellit umkreist den Erdball. Das ist ein Triumph für das Forscherteam der amerikanischen Armee unter der Leitung des ehemals deutschen Raketenexperten Wernher von Braun.
Ich habe im Jahr 1930 begonnen, für Raketen- und Weltraumfahrt praktisch zu arbeiten, habe 28 Jahre lang nun diesen Tag herbeigesehnt.
Von beiden Seiten des Ozeans starten in immer kürzeren Abständen die Raketen.
Es schien, als sei dieser Tag wie jeder andere, dieser 12. April 1961. Doch niemand ahnte, dass noch am gleichen Vormittag die Welt den Atem anhalten würde.
Gagarin befindet sich wohlauf. Er ist überwältigt vom Anblick der Sterne und der gleißenden Farben im Weltraum.
Diese 108 Minuten zwangen das kapitalistische Lager ein weiteres Mal zum Umdenken.
Direkt nach Gagarins Flug gab es einen unglaublichen Aufruhr im Kongress. Unsere Politiker konnten einfach nicht verstehen, warum die Sowjets uns immer und immer wieder voraus waren.
Am 25. Mai 1961 tritt der Präsident vor dem Kongress.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Ich habe mit jedem über meinen Traum gesprochen, über die Eroberung des Weltalls. Alle haben mich angeglotzt und gedacht, der Junge ist doch irre. Und dann war es soweit. Armstrong war auf dem Mond und wir beide haben Rotz und Wasser geheult. Erinnerst du dich?
We got data dropout. Roger, stand by.
Houston, sind wir trotz Stromalarm okay?
Wenn er sich nicht wiederholt, seid ihr okay. Go für Landung.
Roger, alle Daten gut.
Roger, we got good data.
Höhen- und Geschwindigkeitskontrolle?
Sieht gut aus, Adler. Kommen.
Wir wirbeln etwas Staub auf. Vielleicht sind es auch Brocken. Kommen genau runter. Der Landeplatz sieht gut aus. Nicht diese. Wir sehen jetzt unseren Schatten. Ja, wir sind fast unten. Stand by für Bodenkontakt.
Verstanden.
Stand by. Stand by.
Houston, hier Ruhebasis. Adler ist gelandet.
Jetzt auf. Ich bin am Fuße der Leiter und werde jetzt vom Landefahrzeug hinuntersteigen. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesenschritt für die Menschheit.
Stand denn eigentlich in Ihrem Drehbuch, was Sie bekommen haben, also in diesem Pressekit, auch der berühmte Satz drin mit dem großen Schritt für die Menschheit? Oder?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und diesen Satz kannte vorher auch kein Mensch. Mit Ausnahme Armstrong, der den wahrscheinlich von einem geschickten PR-Manager bekommen hat. Es gibt also Stimmen, die behaupten, das sei also Norman Mailer gewesen. Ich habe gerade das Buch hier auf meinem Schreibtisch, das Norman Mailer nachher geschrieben hat. Also das ist ja ein poetischer Satz und sowas ist dem Armstrong ja auch nicht spontan eingefallen.
Und schon gar nicht unter diesem Druck, unter dem physischen, ne?
Natürlich nicht. Und ich muss Ihnen noch was sagen, in dem Augenblick, in dem dieser Satz gesprochen wurde, haben wir den gar nicht mitgekriegt. Der Funksprechverkehr war ja nicht gut in dem Augenblick und über längere Strecken. Es waren furchtbare Knallgeräusche darin und wir haben immer nur gehört, wie er sagt, also die Oberfläche des Mondes ist wie Puder, ich habe jetzt den Fuß draufgesetzt, zieh wieder zurück. Und jetzt komme ich mit dem anderen Fuß und wir sehen das und das. Und diesen Satz haben wir wirklich in dem Augenblick nicht mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht genau, wann er denn gesprochen wurde. Es heißt immer, das lesen Sie in der ganzen Literatur, in dem Augenblick, in dem er auf dem Mond stand, hat er diesen Satz gesprochen. Sie können reinhören in den Originalton, da hören Sie den nicht.
Ist das vielleicht eine Fälschung?
Ach, das möchte ich nicht sagen. Nein, das nicht, auf keinen Fall. Also der wird den schon gesagt haben, aber ich kann das nicht so verifizieren. Als wir später den NASA-Film bekamen mit den Filmaufnahmen, da sieht man also auch, wie er untersteigt, die Leiter und den Mondboden betritt, da ist dieser Satz ganz deutlich zu verstehen. Nur in der Live-Übertragung ist er nicht zu kriegen.
Dr. Günther Siefert am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch nochmal für uns alle zu erleben, die Mission vor 30 Jahren und eine aktuelle Diskussion. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche toi toi toi.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Ich begrüße jetzt am Telefon den Mann, der maßgeblich mein Verständnis vom Farbfernsehen geprägt hat und das am Beispiel einer Mondlandung. Jean Pütz, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße auch alle Zuhörer.
Es muss wohl mindestens 20 Jahre her sein, da sah ich Sie in einer Ausstrahlung im Berliner Raum über N3. War das schon eigentlich die Hobbithek?
Nein, das war noch nicht die Hobbithek. Das war im Übrigen vor fast 26 Jahren. Ich habe eine Sendung gemacht zum Thema Fernsehen. Leicht erklärt, 6 Folgen waren das. Unter anderem war da auch eine Folge über das Farbfernsehen.
Ja, und da habe ich Sie zunächst mit rotem, blauen und grünem Licht den Grundfarben des Farbfernsehens gesehen und Sie mischten dann sehr eindrucksvoll plötzlich weiß. Und dann erzählten Sie eine Episode, die mich wirklich in Erstaunen versetzte, dass bei einer Mondlandung mit rotierenden Farbfiltern dieser 3 Grundfarben vor einer Schwarz-Weiß-Kamera Farbbilder zur Erde gefunkt wurden. Wieso bediente sich die NASA damals dieser mechanischen Hilfskonstruktion?
Ja, damals hatte man ja noch nicht diese modernen elektronischen Kameras. Das war also ganz schwierig mit Chips wie heute. Aber früher waren das richtige Röhren und da konnte man mehr Röhren gar nicht da oben rauf schaffen. Das ist ja auch eine Frage des Gewichts gewesen. Ja, und dann ist man einfach hingegangen. Übrigens, wie der Erfinder des Fernsehens, der Nipco, der hatte ja eine Lochscheibe. Da ist man hingegangen und hat rot, grün und blau draufgesetzt vor die Kamera und hat dann nachher beim Wiederanschauen unten auf der Erde, das ist ja übertragen worden, wieder genau das Gleiche gemacht. Und wenn man das ganz schnell macht, dann verbindet das Auge sozusagen einen Eindruck, das ist im Grunde genommen das, was auch heute auf der Farbfernsehröhre geschieht. Auch da gibt es ja Rot, Grün und Blau als Grundfarben und die sind aber ganz feine Pixel sind so, dass man es gar nicht erkennt. Nur wenn man ganz nah vielleicht sogar mit der Lupe da dran geht, dann kann man es noch erkennen.
30 Jahre später sind die Videoaufnahmen der Hobbyfilmer zigmal besser als mit den Mondkameras. Man erzählt sich, Herr Pütz, Sie schwören auf die fast Fernsehqualität Ihrer Mini-DV-Kamera. Gibt es denn da noch irgendetwas, was durch die Mondreisen ermöglicht oder beschleunigt wurde, was wir heute sozusagen nutzen von damals?
Also das ist eben ein anderes Problem, nicht, was Sie jetzt ansprechen. Da ist ja früher uns immer die Mondlandung oder auch die gesamte Weltraumtechnik sozusagen schmackhaft gemacht worden, indem man gesagt hat, ja, und dann gibt es unheimlich viel technologischen Abfall dabei, den wir sehr gut nutzen können, die berühmte Teflonpfanne, was gar nicht stimmt. Und ich war immer sehr, sehr skeptisch, was diese ganzen Aktionen anbelangt. Ich sage heute noch skeptischer. Es ist zwar schön, wenn man sagt, das hat der Mensch sich erobert, den Mond, aber wenn man dieses Geld, diese Milliarden, die da reingesteckt sind, zum Beispiel in die Entwicklung von energiesparenden oder vielleicht so in die Nutzung von regenerativen Energien, also das, was die Sonne uns heute liefert und nicht das, was sie vor Jahrmillionen geliefert hat. Das sind ja die Fossilen, die in der Erde steckenden, wie Erdöl oder Steinkohle. Und dann wären wir heute wesentlich weiter und dann müssten wir nicht, wie ich jetzt schon wieder gelesen habe, bangen, dass beispielsweise im Himalaya die ganzen Gletscher schmelzen oder auch im Norden und im Süden, in der Antarktis, in der Arktis. Es ist eigentlich eine schlimme Sache und das Was glauben Sie, was wir alles hätten, wenn wir das nicht gemacht hätten? Ich bin also, wenn Sie wollen, auch heute noch gegen zu viel. Allerdings nicht das, was mit Satelliten geschieht. Also zum Beispiel so Direktübertragung vom Satelliten. Das ist etwas, wo wir viel wieder Energie sparen können. Denn um so ein einziges Fernsehprogramm zu übertragen, braucht man ungefähr, weiß ich, fast so von der Kleinstadt die Energie. Und wenn man da oben einen Satellit hat und den dann anpeilt mit uns, dann braucht man das gar nicht, denn der hat ja eigentlich auch die Sonnensegel. Und deswegen ist das wieder was anderes. Gut, davon könnte möglicherweise die Mondfahrt das könnte eine Folge der Mondfahrt sein, aber wir hätten es auch ohne das geschafft.
Die Kameraindustrie hat also nicht davon profitiert. Wohin wird denn nach Ihrer Meinung die Entwicklung gehen? Also man hat ja vor 2 Jahren schon im Internet hervorragende Mars-Fotos gesehen, ja. Auch sogar 3D, wenn man die richtigen Anlagen hatte. Das sind ja Millionen von Kilometern. Was ist denn da überhaupt noch rauszuholen?
Ja, also die Kamera, das ist ja die Kamera, die bleibt ja sozusagen. Das Problem ist die Übertragung. Aber das ist heute all möglich. Das finde ich schon toll. Also ich bin ja durchaus ein Freund von Hightech. Und die Übertragung, die digitale Technik. Ich meine, Sie erwähnen gerade die Serie des Farbfernsehens beziehungsweise des Fernsehens, die ich damals ausgestrahlt habe. Aber davor habe ich eine gemacht, die hieß Einführung in die Digitaltechnik. Da haben die Leute noch geglaubt, das wäre was Unanständiges. Es kommt ja von Fingerspielen, nicht? Digitus heißt ja der Finger. Aber wir haben damals schon vermutet, dass mit Hilfe der Digitaltechnik die gesamte Welt revolutioniert wird, das Internet und selbst das Handy und alles das ist eine Folge der damaligen Entwicklung. Und es hat sich da einiges getan und vielleicht können wir diese ganze Technik jetzt nutzen, um den Menschen etwas mehr zu bringen. Ich bin der große Anhänger von Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, der hat den kleinen Prinzen geschrieben. Und der hat mal gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Technik der Menschlichkeit hilft. Und das meine ich, sie darf immer nur ein Werkzeug sein, sie darf nie Selbstzweck werden.
Jean Pütz, ja, vom Westdeutschen Rundfunk, bekannt durch seine Hobbythek, ein Appell an die Menschlichkeit. Ich bedanke mich und vielleicht bringt ja gerade dieses 30-jährige Mondjubiläum doch wieder ein bisschen Nachdenklichkeit in die ganze Debatte um die Technik, um die ständige Verfügbarkeit durch Handys, durch Laptops im Dschungel oder was weiß ich, was die Werbung uns suggerieren will. Ich bedanke mich und vielleicht noch ein Hinweis auf Ihre nächste Sendung. Wann wird die sein? Zu welchem Thema?
Ja, also meine nächste Sendung läuft jetzt im Westdeutschen Rundfunk. Da bin ich sogar 6-mal in der Woche. Wir feiern 25-jähriges Hobbythek-Jubiläum jeden Donnerstag um 18.20 Uhr. Und abends dann um 22 Uhr Globus Highlights, wo ich ebenfalls Wissenschaft erkläre. Das ist sozusagen auch die Nachfolgerin der Bilder aus der Wissenschaft. Und dann natürlich die übliche Hobbythek, die wird jetzt wieder laufen. Und zwar bin ich da mit einer so kleinen Kamera unterwegs, und zwar in die Elfenbeinküste. Das ist in Afrika, in Westafrika. Und das war ein faszinierendes Erlebnis. Und dass man das heute mit den kleinen Kameras machen kann, das ist toll. Davon habe ich früher immer geträumt.
Ja, und dann dank der Astra-Satellitentechnik komplett auch in unserem Sendegebiet zu verfolgen. Die nächste Hobbythek vom ORB ausgestrahlt am 1. August um 15.30 Uhr und vom SFB mit dem B1-Fernsehen am selben Tag, 1. August, eine Stunde später um 16.30 Uhr. Ihnen, Jean Pütz, weiterhin viel Spaß bei Ihren wissenschaftlichen Entdeckungen.
Dankeschön.
Schließen Sie nicht Ihre Antennen zu Ihrer Liebe.